Deutschlandfunk, der Tag.
This will be the golden age of America. This is the golden age of America. We're going to have a great country again.
Goldene Zeiten für Amerika. Beim Schwelgen bleibt's da nicht. Donald Trump hat dafür schon so einige Ideen.
Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line.
Weg mit der künstlich gezogenen Grenze. Also Kanada soll 51. US-Bundesstaat werden. Außerdem soll der Panama-Kanal unter amerikanische Kontrolle. Und wo wir schon dabei sind,
well, we need Greenland for national security purposes.
Grönland, die weltgrößte Insel der Welt, hätte er auch ganz gern. Das klingt nun wirklich nach Großmachtgelüsten, die wir sonst höchstens aus dem Kreml hören, nicht aber aus dem Weißen Haus. Ist das so ein typisch breitbeiniger Trump-Move, um zu provozieren? Oder meint er das ernst? Eins ist ihm jedenfalls sicher, die öffentliche Debatte beherrscht er aktuell. Das ist Donald Trumps erklärtes Ziel. Und dem ist er jetzt sogar noch einen Schritt näher gekommen. Denn Facebook und Instagram schaffen ihre Faktenchecker ab. Erstmal nur in den USA, aber die EU ist schon alarmiert. Der Tag am 8. Januar 2025 mit Sarah Zerback. Hi. Donald Trump ist noch gar nicht im Amt, hält seine Pressekonferenzen nicht im Weißen Haus ab, sondern in seinem Feriendomizil in Florida. Aber das hält ihn nicht davon ab, schon mal ein paar Forderungen und auch Drohungen in die Welt zu pusten. Klaus Remme ist jetzt da, um das abzuklopfen und auch für Reaktionen. Er ist unser Brüssel-Korrespondent, hatte auch die NATO im Blick und Washington-Korrespondent war er auch mal. Hallo Klaus.
Hi, grüß dich Sarah.
Hi. Ich habe mal in die PK reingehört, da schwärmt Trump ja von einem großen Immobiliengeschäft. Sein Sohn ist wohl schon mal gerade zur Vorbesichtigung nach Grönland angereist, auf die weltgrößte Insel, die ja nun mal zu Dänemark gehört. Und die hätte er jetzt also ganz gerne, würde die ganz gerne kaufen. Sag mal, wie ernst meint Donald Trump sowas?
Also ich habe das Gefühl und ich habe mir die Pressekonferenz in voller Länge angetan. Das sind so eine Stunde, 12 Minuten sowas in der Hinsicht. Und ich habe es natürlich verglichen mit den Auftritten, die ich von ihm kenne aus seiner ersten Amtszeit. Und einerseits fällt mir auf, er ist in Anführungsstrichen erstaunlich gut gealtert. Das Ganze liegt ja nur schon ein paar Jahre zurück. Der Mann ist 78 Jahre alt und spricht mit einer Energie, aber eben auch im Bewusstsein seiner Machtfülle. Und ich glaube, das war gestern aus fast jedem Satz zu hören. Er bestimmte den Ablauf dieser Pressekonferenz, er bestimmte den Stil, er setzte die Themen, er unterbrach das Format, wann immer es ihm passte, holte einen Redner auf die Bühne zu einem Zeitpunkt, der ihm opportun erschien. Und thematisch setzte er, so habe ich das Gefühl, auf eine Hitliste von Themen, von denen er wusste, die gehen immer. Innenpolitisch ging es um einen Verriss der neuen Energien, etwa der Windenergie. Und außenpolitisch hat er Themen aufgegriffen. Und Grönland ist eines davon, das auch schon in der ersten Amtszeit eine Rolle spielte. Die Verteidigungsausgaben ist ein zweites Thema, wo ich denke, da knüpfte er an, weil er wusste, da hat er echte Erfolge zu erzielen gehabt, die ihm sogar von Europäern bescheinigt werden, dem NATO-Generalsekretär vorneweg. Wie ernst meint er es? Nun, die Zeichen sind unübersehbar. Da steht ein Flugzeug mit dem Namen Trump irgendwo in Grönland. Sein Sohn ist hingeflogen. Er nimmt das Thema wieder auf. Die Reaktionen aus Kopenhagen sind erwartbar. Aber ich glaube, es geht einfach darum, zumindest gestern, den Machtanspruch dieses Präsidenten noch einmal in einer Machtfülle, die nicht vergleichbar ist mit der ersten Amtszeit, zu demonstrieren.
Reaktionen aus Dänemark, aus Grönland natürlich, ne, auf gar keinen Fall. Die haben abgewunken. Das klingt ja alles schwer, so nach Neokolonialismus. Trump begründet das aber mit der, ich zitiere ihn, nationalen Sicherheit und der Freiheit der Welt. Welches strategische Interesse hat er denn?
Ja, natürlich ist Grönland eine große Landmasse mit großen Bodenschätzen, wertvoll für einen Mann, der diese Bodenschätze ausschöpfen, ausnutzen will. Das ist ja unbestritten, aber es gab ja eigentlich keine Begründung außer der Tatsache, dass er die völkerrechtliche Bindung an Dänemark in Zweifel gezogen hat und darüber hinaus gesagt hat, Dänemark wäre gut beraten, den Anspruch auf Grönland aufzugeben, da dies eine Frage der nationalen Sicherheit sei, der nationalen Sicherheit für die USA wohlgemerkt. Nachgeschoben wurde die Verpflichtung, diese Sicherheit, die Freiheit zu schützen, aber das alles ohne jeden wirklich stark begründeten Zusammenhang. Ähnlich deute ich Kampfansagen, und so anders kann man es nicht formulieren, an Mexiko, an Panama, an Kanada. Wir können den ganzen Bogen aufspannen. Trump sieht sich hier einfach keinen Fesseln gegenüber. Trump ist in einer Position, die nicht vergleichbar ist mit der ersten Amtszeit. Da ist ein Apparat, der gelernt hat und der ihm hörig ist. Da ist eine Justiz, die er weitgehend geformt hat. Und da sind soziale Netzwerke, das wissen wir seit gestern, die einknicken und in Sachen Meinungsfreiheit seinen Magerkurs vertreten.
Ist das auch als Ansage an alle anderen Interessenten zu verstehen, die eben ja auch schon gesagt haben, also so eine Land, so eine Insel voller Bodenschätze ist ganz attraktiv, ne? Russland, China, also nach dem Motto Finger weg von Grönland?
Trump ist sich natürlich bewusst, dass er Konkurrenz hat auf dieser Welt. China vorneweg. Damit begründet er seinen Anspruch auf den Panama-Kanal. Er sagte, die Chinesen haben diesen Kanal praktisch übernommen und er weiß um die Konkurrenz in Bezug auf Rohstoffe in der Arktis. Das wird mit Blick auf Grönland eine Rolle spielen. Ich sehe das allerdings wirklich, wie gesagt, in einem größeren Zusammenhang, wo die Ortsmarke Grönland zweitrangig ist.
Mhm. Grönland selbst, ja, und eben natürlich auch Dänemark haben ihm eine Abfuhr erteilt, erstmal verbal. Aber hat Dänemark denn die Unterstützung der europäischen Partner? Wie fallen da so die Reaktionen aus?
Na, ich höre da fast nichts. Ich denke auch. Natürlich, wir wissen, Grönland ist in den 80er Jahren aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausgetreten. Also Grönland ist nicht Teil der EU. Aber das, finde ich, erklärt angesichts von Botschaften dieser Qualität nicht, warum aus Brüssel fast nichts zu hören ist. Ich denke, Solidarität mit Kopenhagen wäre hier angebracht und müsste lautstark sein. Das ist in Brüssel im Moment nicht zu vernehmen. Liegt möglicherweise daran, dass das hier zu Beginn des Neujahrs, aber wir sind nun auch schon am 8., etwas langsam vor sich geht. Die Kommissionspräsidentin ist krank und insofern in Brüssel nicht präsent. Aber das sollte einen so mächtigen Apparat wie die Kommission nicht hindern, entsprechende Botschaften zu senden.
Würde sicherlich helfen, da gemeinsam klare Kante zu zeigen. Deutsche Politiker haben sich in der Sache jedenfalls ziemlich irritiert gezeigt. Der Kanzler weist die Äußerungen zurück und sagt, Grenzen sind unverletzlich. Und in Deutschland, da gibt's auch einige Irritationen zu den Forderungen Trumps in Sachen Verteidigungsausgaben. Da hat er ja in der Vergangenheit ja schon gesagt, aus den 2 müssen 3% werden. Daraus sind jetzt nochmal 5% geworden. Das könnten sich ja alle leisten, hat er wortwörtlich gesagt. Hören wir ihn doch mal kurz selbst.
Well, I think NATO should have 5%. Yeah, they can all afford it, but they should be at 5%, not 2%.
Das sehen viele in Europa sicherlich ganz anders, ne Klaus?
Ja, das ist so. Es geht bei ihm so ein bisschen nach dem Motto, wer will noch mal, wer hat noch nicht und kann es ein bisschen mehr sein. Und deswegen bin ich auch nicht sicher, ob man die 5 als Prozentzahl auf die Goldwaage legen muss. Aber es macht die Dimension klar, in der sich Trump in der Lage sieht, Forderungen zu stellen. Diese 5% sind natürlich finanzpolitisch Illusion. Das können sich nicht alle leisten. Wenn die politischen Prioritäten etwa in der Sozialpolitik auch nur annähernd so bleiben sollen, wie sie sind. Schauen wir mal auf die Zahlen. Was würden denn 5% für Deutschland bedeuten? Es würde bedeuten, ein Verteidigungshaushalt von etwa 200 Milliarden Euro. Das wäre der mit Abstand größte Posten im Etat, weit vor den Sozialausgaben. Wir haben im Moment einen regulären Verteidigungshaushalt von etwas über 50 Milliarden. Und nur weil wir die Sonderschulden, / Sondervermögen haben und nur weil die Ukraine-Hilfen angerechnet werden können, kommt man auf 90 und damit an die 2%, die als Untergrenze vereinbart sind. Und darauf ist man auf Regierungsseite bereits stolz. Die 3,5%, die Robert Habeck gefordert hat als in Zukunft notwendig, sind finanzpolitisch völlig unrealistisch, so sagt es ein Christian Lindner, der, wann war es, vorgestern in Stuttgart in seiner Dreikönigsrede sich mit dieser Forderung beschäftigt hat und gesagt, ich habe nachgerechnet, ich komme wenn wir das über Pump finanzieren, bis 2030 auf eine Belastung von 500 Milliarden Euro. Sarah, du siehst, das sind Zahlen, die sind schlicht nicht kompatibel mit der jetzigen Verfassung des Haushalts. Wir wissen den Streit um die Schuldengrenze. Wir haben um diesen Ausmaß der Verteidigungsausgaben schon gestritten innenpolitisch. Und viele NATO-Länder sind in ähnlicher Verfassung. Man war stolz darauf, dass es Fortschritte gegeben hat, dass nur noch 8 Länder unter 2% liegen von den 32 NATO-Staaten, aber immerhin 8. Und es gibt nicht einen einzigen Staat in der NATO, der 5% erreichen würde. Selbst Polen, dass die Rangliste der Länder, die am meisten investieren, anführt, ist mit etwas über 4% nicht in dieser Reichweite. Und die baltischen Länder, die danach kommen, auch die USA mit etwa 3,4% sind da noch in weiter Entfernung.
Müsst ihr also selber auch noch mal nachrechnen, ob sich die USA das überhaupt leisten könnten. Was ist denn, wenn die anderen NATO-Partner seinen Forderungen nicht nachkommen? Droht er dann wieder mal auszutreten?
Die Austrittsforderung war gestern nicht zu hören. Es war gestern die Wiederholung des bekannten Narrativs, wer nicht zahlt, wird nicht geschützt. Mhm. Es ist im Prinzip Schutzgeld, das, was die US-Verbündeten zahlen müssen an die Vereinigten Staaten, etwa die baltischen Staaten oder wer immer da in Nöte kommen könnte an der Ostgrenze der NATO, die ihre Beiträge entrichten müssen und sich dann auf Schutz verlassen können, vorher nicht. Das ist die Argumentation von Trump. Ich hatte das Gefühl, und er hat ihn namentlich erwähnt, er sieht sich ermuntert durch Mark Rutte, den nicht mehr neuen, aber doch erst seit 1. Oktober im Amt befindlichen NATO-Generalsekretär, der ihn in den vergangenen Monaten mehrfach gelobt und gepriesen hat für die Tatsache, dass es Trump war, so Rutte, der für eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben gesorgt hat in seiner ersten Amtszeit durch Drohungen wie eben mangelnden Schutz oder aber, du hast es gesagt, einen möglichen Austritt der Amerikaner aus der NATO. Trump sieht sich hier als Verursacher für fast 700 Milliarden zusätzliche Dollar, die investiert wurden in die Verteidigung. Und auf diesem Kurs, glaube ich, werden diese 5%-Forderungen verständlich. Rutte selbst ist übrigens jemand, der möglicherweise nicht die 5% unterschreiben würde, der aber wieder und wieder dafür wirbt, dass sich das Bewusstsein der Europäer ändern muss und eine Erkenntnis wachsen muss, dass die Zeiten sich geändert haben. Er hat es erst letztens wieder in einer Grundsatzrede gesagt, als er sagte, ja, wir sind nicht im Krieg, aber wir leben nicht in Friedenszeiten. Russland investiert ein Vielfaches, macht Qualität durch Quantität wett und plädiert für einen, wie er es nannte, einen Wartime-Mindset. Also nicht für eine Kriegswirtschaft in Westeuropa, aber doch für ein Bewusstsein in der Bevölkerung, wie es möglicherweise auch im Kalten Krieg bereits präsent war, als über 3% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgegeben wurde, ohne dass es zu größeren innenpolitischen Kontroversen kam. Und von diesem Wartime-Mindset, das ist sicherlich ein Wort, das würde Trump unterschreiben wollen, sind wir weit entfernt.
Klaus, danke dir für deine Einordnung.
Gerne, Sarah.
Und das war ja klar nach unserem Gespräch, aber kurz bevor wir diesen Podcast ins Internet schicken, hat sich die EU-Kommission dann doch noch zu Trumps Drohung an Grönland geäußert. Ich zitiere hier mal eine Sprecherin der EU-Kommission, die das Ganze als sehr hypothetisch zurückgewiesen hat und aber auch nochmal betont, dass klar sei, dass die Souveränität der Staaten respektiert werden müsse. Das gehört zur Vollständigkeit dazu, deshalb dieser kleine Nachklapp.
The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US.
Zurück zu den Wurzeln will er. Der Meta-Chef Mark Zuckerberg, wilder Westen im Internet quasi. Auf jeden Fall ohne Fact-Checker und Moderatorinnen. Caroline Schwarz ist jetzt bei uns zu erklären, was das denn für Folgen hat. Sie hat als Expertin jahrelang Plattformen im Umgang mit Desinformation, mit Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien beraten. Und zum Eingrooven, Caroline, habe ich direkt mal was mitgebracht, was mir bei Insta in die Timeline gespült wurde von Mario Sixtus. Ich lese mal vor. Facebook-Founder and convicted pedophile Mark Zuckerberg, dead at 36, says social media sites should not fact-check posts. Caroline, kommt sowas von sowas?
Naja, jetzt muss man auch erstmal sagen, dass Meta-Plattform auch vor dieser Entscheidung, die jetzt gefallen ist, getroffen wurde, nicht ganz frei von Falschmeldungen, Verschwörungsideologien und so weiter war. Aber natürlich gibt es jetzt auch einigermaßen viele empörte, durchaus empörte und zu Recht empörte Reaktionen und natürlich auch sowas.
Was glaubst du denn, was hat das denn für einen Effekt auf die Communities? Also werden Hassrede und Falschinformationen da genauso massiv jetzt bei Facebook und Insta ansteigen wie damals, als aus Twitter X wurde?
Ich glaube, das lässt sich gerade noch etwas schwer absehen, weil natürlich auch die nutzenden Strukturen und auch die Plattform an sich jetzt nicht eins zu eins übertragbar sind. Also bei Twitter ist ja schon nochmal sehr viel Öffentlichkeit, sehr viele Personen des öffentlichen Lebens, die da miteinander interagieren. Facebook ist so das private Umfeld. Wir hatten es jetzt auch viel damit zu tun, dass Meta ja auch gesagt hat, sie wollen keine politischen Inhalte mehr. Mhm. Wie gut das geklappt hat, kann man jetzt auch sehr streiten, wenn ich mir meinen Instagram Reels Feed anschaue.
Und auch da soll es ja jetzt eine Kehrtwende geben, ne? Das war auch Teil des Ganzen.
Genau, auch da soll es wieder eine Kehrtwende geben. Aber man muss auch sagen, die Moderation auf den meisten Social-Media-Plattformen war jetzt auch in den letzten Monaten so schon nicht besonders gut.
Sind schon viele Sachen durchgerutscht, möchte ich mal ganz euphemistisch sagen. Was macht denn Meta also bisher, um Fakten zu prüfen?
Bisher gibt es Kooperationen in über 60 Sprachen mit verschiedenen Faktencheck-Organisationen auf der ganzen Welt im Prinzip, die unabhängig zertifiziert werden von Experten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, was Transparenz und die Bearbeitung von Faktenchecks betrifft. Und die bekommen dann so ein Tool zur Verfügung gestellt von Meta und können dann quasi ihre Faktenchecks einbringen. Die werden dann angezeigt unter Posts auf Facebook, Instagram und auch auf Threads. Und dann ja, gibt es so ein paar algorithmische Entscheidungen, die wahrscheinlich dadurch auch getroffen werden.
Und wie passiert das dann, dass, wie du sagst, da doch relativ viel durchrutscht?
Das eine sind Moderationsentscheidungen, die getroffen werden von Moderationsteams auf der ganzen Welt. Da geht es um Hassrede und Co. Das andere sind Desinformationen und so weiter. Da muss man sagen, das sind die Faktencheck-Teams, die individuell entscheiden, welche Meldungen sie überprüfen. Und die haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen. Das heißt, es ist natürlich nicht alles überprüft, was auf Facebook und Co. so kursiert. Und man muss dazu sagen, dass Mark Zuckerberg sich immer schon gewehrt hat dagegen, dass Politiker und Politikerinnen überprüft wurden und dass unter deren Posts Faktenchecks angezeigt wurden.
Weil die nie lügen und nie falsche Fakten in die Welt posaunen.
Schön wär's.
Ja, das sagt jemand, ein US-Amerikaner, ne, der auch die erste Trump-Amtszeit schon mitgemacht hat. Was soll denn da jetzt genau in Zukunft anders gemacht werden? Also diese externen Teams, die sind jetzt raus?
Genau, also erstmal sagt Zuckerberg, dass die Faktencheck-Teams in den USA ersetzt werden. Wie das in anderen Ländern oder auch in der EU weitergeht, ist erstmal noch nicht so ganz klar. Ersetzt wird es zumindest in den USA zuerst durch sogenannte Community Notes. Das ist ungefähr das, was auch bei X implementiert wurde. Das sind quasi Faktenchecks von Usern und Userinnen, die dann zur Abstimmung freigegeben werden und dann als nützlich oder nicht nützlich bewertet werden von anderen Usern. Das funktioniert mittelgut, muss man sagen, bei X.
Mittelgut, weil es auch nicht gewünscht ist? Oder, also, ne, du hast ja gerade schon gesagt, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wer von oben vorgibt, was da überhaupt überprüft werden soll, ne?
Genau, also erstmal ist die Frage, wer überprüft bei X, was für ein User-Stamm gibt es da über noch? Wer ist da jetzt gerade aktiv? Und da muss man sagen, es sind vor allem Leute, die sich eher einem rechten bis rechtsextremen Spektrum zugewendet haben. Es gibt noch ganz viele andere, aber besonders aktiv ist eben dieses Spektrum, weil es auch sehr gefördert wird. Zum anderen muss man sagen, es ist eher umkämpft. Also man kann sich für dieses man kann sich für diese Community Notes einfach anmelden, wird dann freigeschaltet und kann dann loslegen. Das ist an sich nicht schlecht, aber es braucht einfach Regeln, die transparent sind. Und es lässt sich natürlich auch damit spielen, indem man entsprechend mobilisiert zu bestimmten Posts oder bei bestimmten anderen Posts, die man eben nicht gefaktencheckt sehen will, dann entsprechend zu sagen, diese Community Note ist nicht sinnvoll, die ist nicht hilfreich, die braucht es da nicht. Mhm.
Jetzt muss man ja sagen, bei X war es so, seit Musk übernommen hat, seit da weniger reguliert wird, weniger gefact-checkt wird, hat das ja zu einem regelrechten Exit geführt, ne? Hashtag Exit. Ist sowas bei Facebook und Insta auch zu erwarten nach den Änderungen jetzt?
Das ist schwer vorauszusehen, weil auch bei X gibt es ja noch einige Leute, die da sind. Auch Robert Habeck hat sich erstmal wieder zurückgemeldet auf der Plattform. Auf den Meta-Plattformen ist es so, dass dort sehr viel private Kommunikation auch läuft. Auf Facebook ist man eben eher mit Familie, Freundeskreis, Bekannten vernetzt. Das ist schwierig. Man hat da jetzt fast 20 Jahre auch reingesteckt im Zweifelsfall in so einen Account. Und es gibt jetzt auch nicht so viele Alternativen, die das jetzt so ohne weiteres ersetzen würden. Und das Gleiche gilt eben auch für Instagram, wo eben auch wahnsinnig viele Medien inzwischen seit Jahren massiv Energie investiert haben, um da Kanäle mit Videos aufzubauen. Wie sich das entwickelt, hängt auch davon ab, wie sich letztendlich diese Entscheidungen jetzt auswirken und ob das vielleicht auch gar nicht so stark umgesetzt wird oder nur teilweise umgesetzt wird.
Da ist die Rechtslage doch in der EU nochmal eine andere. Trotzdem waren ja viele Vertreter der Bundespolitik jetzt und auch der Europäischen Union davor, dass Zuckerberg das Faktencheck-Programm jetzt auch in der EU beendet. Vielleicht eine kurze Einschätzung mal von dir. Wie schwer wäre das für Meta, das zu machen hier in Europa?
Also Politico gegenüber hat Meta gesagt, dass sie das aktuell nicht planen. Ich würde das in Frage stellen, ob da zwei verschiedene Modelle nebeneinander laufen oder ob sie eben sagen, das Community-Faktencheck-Tool ersetzt das eben entsprechend und ob sie das entsprechend verkaufen können. Und die Frage ist auch, wie schmerzhaft sind Strafzahlungen für große Plattformen, die das im Zweifelsfall vielleicht auch noch irgendwo abwälzen können. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich so den Schreckeffekt hat, den man sich vielleicht auch erhofft.
Von 6% der Gewinne oder Einnahmen, korrigier mich, hatte ich jetzt gelesen.
Wir sehen es ja auch an Musk zum Beispiel, dass der jetzt auch nicht besonders viel darauf gibt, dass da trotzdem die Policy- und Trust- and Safety-Teams abgebaut wurden, dass man aus dieser Selbstverpflichtung zur Bekämpfung von Desinformation auch ausgetreten ist und dass da jetzt erstmal vielleicht nicht so viel läuft. Und man kann sich auch fragen, wie das im Verhältnis zu den USA unter Trump sich auch entwickelt, weil ja auch in dem Statement von Zuckerberg gestern sehr klar so ein Gegensatz aufgemacht wurde zwischen den USA als dem Feld für die freie Rede und dann im Vergleich dazu der EU, die angeblich sehr krasse Zensurgesetze in die Welt bringen würde.
Und Faktenprüfung abschaffen und eben diese radikale Redefreiheit auf allen Plattformen durchsetzen, das ist ja eins zu eins das, was die Republikaner in den USA fordern, Trump ganz vorne weg. Ist also kein Zufall, dass dieser Move von Meta und Mark Zuckerberg jetzt so kurz vor Trumps Amtsantritt kommt, oder?
Das ist kein krasser Zufall, das ist auch nicht die größte Überraschung, auch nicht, wenn man sich die letzten Jahre und wie Maßnahmen dort durchgesetzt wurden anschaut. Es hat auch 2 Jahre gedauert, bis Zuckerberg die Holocaust-Leugnung zum Beispiel als neue Policy oder als Verbot eingeführt hat. Es hat auch 2 Jahre gedauert, bis die Diskussion um Holocaustleugnung auf der Plattform gefruchtet hat und Zuckerberg allein entschieden hat, dass Holocaustleugnung entfernt wird auf der Plattform. Donald Trump hat Facebook als Feind des Volkes bezeichnet im Wahlkampf, hat auch fantasiert von Zuckerberg, der den Rest seines Lebens hinter Gefängnismauern verbringt. Also auch da kann man sagen, gab es einige Drohgebärden, die vielleicht auch gefruchtet haben. Aber Zuckerberg und andere Plattformbetreiber haben sich auch vorher schon ein Beispiel an Elon Musk genommen, nach dessen Übernahme von Twitter.
Der hatte das auch kurz kommentiert, dem gefällt das wohl, ne? Was der Mark Zuckerberg da gemacht hat. Ja. Der wiederum ist ja gerade ziemlich präsent in den vergangenen Wochen, auch hier in Deutschland. Man fragt sich ja immer, was für einen Effekt das auch eben dann doch auf die reale Politik hat und natürlich, inwieweit sowas dann eben auch aus den USA nach Deutschland rüberschwappt. Du sagst, da sind auch viele Fragezeichen. Ich möchte mal ganz kurz diesen kleinen Videoschnipsel einspielen.
Dear Elon, thank you so much for your note. The alternative for Germany, the AfD, is indeed the one and only alternative for our country. Our last option, if you ask me. I wish you and President Donald Trump all the best for the upcoming tenure.
Ja, lieber Elon, sagt Alice Weidel da. Die wollen ja die beiden auf X zu einem kleinen Gespräch zusammenkommen am 9. Januar um 19 Uhr. Das ist eine Audio-Unterhaltung auf der Plattform in Echtzeit. Was haben die beiden denn da wohl zu besprechen? Was ist davon zu halten, Caroline?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe davon aus, dass Elon Musk sehr viele dieser Punkte anspricht, die er in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder verbreitet hat auf der Plattform. Also sehr viel zum Thema Migration und Flucht, die er sehr massiv negativ darstellt. Sehr viel zum Thema Wirtschaft vielleicht auch. Und eben dieses Narrativ von der AfD als Retter Deutschlands quasi.
So in etwa liest sich ja auch der Gastbeitrag in der Welt, wo er ordentlich die Wahlwerbetrommel für die AfD gerührt hat und ja übrigens auch in ganz Europa die quasi gesamte rechtspopulistische Parteienfamilie unterstützt. Was bringt ihm das?
Ich glaube, er ist da ideologisch auch vollkommen aligned mit denen. Also er hetzt seit Monaten gegen Migration. Er ist transfeindlich, hat sich da auch von seiner eigenen Trans-Tochter losgesagt. Also er ist völlig der Meinung, dass es eine Bedrohung der Welt durch eine vermeintliche globalistische Elite gibt. Also auch da wird mit so einem antisemitischen Schlagwort hantiert. Das verbreitet er mehrfach und ständig auf der Plattform. Und die gilt es zu bekämpfen. Und dem hat er sich nun verschrieben, sowohl in Zusammenarbeit mit Donald Trump, aber auch mit anderen Rechtspopulisten, aber auch Rechtsextremen, ganz offen Rechtsextremen, die er da unterstützt auf der Welt.
Ja, also das eine eben die Ideologie durchzusetzen, vielleicht auch politische Kontakte, ne, für seine ganzen wirtschaftlichen Unternehmungen, könnte man ja auch vermuten. Und jetzt bekommt Elon Musk ja auch noch Unterstützung von Mark Zuckerberg, indem da das Faktenchecken ausgehebelt wird und er sozusagen auf den gleichen Zug aufspringt. Was glaubst du, inwieweit wird das Populisten, Rechtsextreme auch weiter stärken?
Es stärkt diese Kräfte schon, indem sowohl Elon Musk als auch Mark Zuckerberg deren Narrative übernehmen von einer angeblichen Bedrohung der Meinungsfreiheit. Zuckerberg hat Faktenchecker unter den Bus geworfen, hat denen vorgeworfen, sie wären voreingenommen. Die arbeiten seit Jahren daran, auch in prekären Situationen einen Kontext zu schaffen für Menschen, die Plattform nutzen. Da geht es nur um eine Einordnung, eine Zuordnung von Fakten, auch eine Richtigstellung. Und dieses Narrativ wird jetzt gestärkt und natürlich werden sich das rechte, rechtsextreme Verschwörungsideologen auf der ganzen Welt zum Anlass nehmen, ihre Präsenz zu stärken, dort wieder mehr Gesicht zu zeigen und entsprechend auch an Einfluss zu gewinnen.
Caroline Schwarz war das, Expertin für Desinformation, Rechtsextremismus. Freie Autorin ist sie auch. Von ihr ist das Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Caroline, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war der Tag am 8. Januar 2025 mit einem US-Präsidenten in den Startlöchern, mit Imperialismus-Fantasien, der außerdem Grundprinzipien der NATO widerspricht, und mit einem weiteren Tech-Milliardär, der ihn auf Social Media ungebremst poltern lassen will. Am Mikrofon war Sarah Zerback, in der Redaktion Bettina Klein. Wir sagen Danke und Tschüss und hinterlassen noch die Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de.